Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Janne Horstmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht in unserer aktuellen Staffel um das Thema Sexualität. Heute habe ich einen besonderen Gast, in dem Sinne, als dass es sich nicht um einen Sexualtherapeuten oder einen Sexual Bodyworker, eine Bodyworkerin handelt, sondern um jemanden, der selber schon seit 4 Jahren in Podcasts über Sexualität redet, Jonas Simmerlein. Jonas ist selber Theologe und Philosoph und hat seit 4 Jahren einen Podcast, die Liebesäpfel, zum Thema Sexualität und Glaube, Spiritualität, Theologie mit einer Sexualpädagogin zusammen. Und die beiden reden über alles, worüber man so reden kann, was Sexualität und Glaube betrifft. Und mit Jonas rede ich über Gefühle, das ist die große Bandbreite der Gefühle, die beim Sex auftreten kann. Und eigentlich die Frage, warum haben wir eigentlich überhaupt Sex? Was wollen wir? Was suchen wir? Was wünschen wir uns? Und wie können wir diesen Wünschen auch Ausdruck verleihen? Und wie sind wir eigentlich so da, wenn wir Sex haben? Was bewegt uns? Und wie können wir das unserem Gegenüber mitteilen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Die Folge ist in einer weiteren Art und Weise besonders, als dass Jonas nicht nur Theologe und Podcaster ist, sondern auch mein Partner und wir eben ja als Podcaster miteinander über Sexualität reden, aber eben auch als Partnerpersonen, die sich nochmal über dieses Thema miteinander austauschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug.
RefLab. Hallo lieber Jonas, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo liebe Jana, schön hier zu sein.
Ich starte ja immer in meinem Podcast mit der Frage, wie es meinem Gegenüber geht, beziehungsweise wie mein Gegenüber sich gerade fühlt. Also auch an dich die Frage, wie fühlst du dich gerade?
Ich bin ein bisschen müde, weil ich mit dem Nachtzug hierher gefahren bin. Ich bin sehr glücklich, weil ich meine Partnerin hier treffe. Und ich bin etwas nervös, weil ich mich sonst, glaube ich, meistens deutlich mehr auf meine Podcast-Aufnahmen vorbereite. Aber ich bin auch einfach sehr froh, weil ich das Gefühl habe, dass wir ein schönes und gutes Gespräch miteinander haben werden.
Voll schön.
Wie bist du denn da gerade?
Ja, ich bin momentan so ein bisschen energieleer. Wir haben gerade auf der Arbeit viel zu tun und so die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv und genau, ich habe gerade das Gefühl, dass ich nicht so wirklich Ruhe habe, Dinge irgendwie so gerne so gut vorzubereiten, wie ich es gerne würde. Und das ist so ein bisschen schon die Stimmung der letzten Tage gewesen und freue mich aber jetzt total, mit dir hier zu sein und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich total genau auf die Thematik und ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt. Weil man ja auch immer nicht so genau weiß, was passiert oder wo man so rauskommt in dem Gespräch. Und ja, genau. Aber ich freue mich.
Schön.
Ja, unser Thema ist ja Sexualität im weitesten Sinne. Und ich habe mir so als erste Frage aufgeschrieben, weil der Podcast heißt ja I Feel You. Und dann dachte ich mir so, ich frage dich einfach mal, was Sexualität mit Gefühlen zu tun hat.
Ich glaube, dass wir unsere Sexualität ganz viel oder eigentlich vornehmlich auf so einer Gefühlsebene erleben. Also sogar bei ganz vielen Sachen würde ich sagen, sind wir irgendwie in unserem Kopf und denken, überlegen uns Sachen oder schauen, dass wir das irgendwie ja auch rationalisieren. Ich finde Sexualität, und das finde ich auch das Spannende an dem Thema oder an dem Gefühl vielleicht auch, ist etwas, das man niemals ganz rationalisieren kann. Also das ist sowas Urtümliches in uns, dass uns immer auch erstmal als Gefühl begegnet, sei es irgendwie als Bedürfnis, als ganz basaler Trieb, aber auch während des Sex selbst haben wir, glaube ich, ganz viele Gefühle, die sich in uns breit machen oder Gefühle, die sich miteinander streiten. Man kann ja Sexualität in einem sehr sicheren, schönen, liebevollen Rahmen haben. Idealerweise fühlt man dann vielleicht auch noch Gefühle der Zuneigung, der Verbundenheit. Das ist eine Art von Sexualität, die ganz viele Gefühle beinhaltet. Und es gibt aber auch eine, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit Gefühlen zu tun hat, nämlich eine vielleicht eher performative Art von Sexualität, wo man das Gefühl hat, ist eine Lustbefriedigung oder auch man hat Sex, weil man das Gefühl hat, es muss jetzt irgendwie sein, das ist irgendwie ein Code bei einem Treffen oder so. Und ich glaube, dann sind aber trotzdem auch ganz viele Gefühle da. Das sind dann plötzlich so etwas wie Scham oder gefallen wollen, Selbstbild kommt dann hervor. Also ich glaube, in der Sexualität kommen wahnsinnig viele Aspekte von Gefühlen zusammen. Und das macht es, glaube ich, so spannend, weil wir uns da, glaube ich, immer sehr nahe kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kann man Sex erleben, ohne sich dabei zu spüren?
Ja, ich finde es gerade ganz spannend, was du gesagt hast, weil ich währenddessen so überlegt habe, dass Sex, glaube ich, so, wenn wir so einen Blick auf unsere Gesellschaft haben aktuell und auch den Umgang mit Gefühlen, kann ich mir vorstellen, dass Sex etwas viel Gefühlvolleres ist, als manche Menschen sich vielleicht auch eingestehen wollen.
Ja.
Gerade wie du auch sagst, so die Palette, die breite Palette von Gefühlen, die vorkommen können, von Angst, Scham, Unsicherheit, Nervosität, die unliebsamen Gefühle, wie ich sie gerne nenne, bis hin eben zu diesen ganz wunderschönen, nahen, liebevollen Gefühlen, ist einfach ein riesengroßes Spektrum und ja, ich glaube, man kann dem nicht entgehen, dass da eben genau dieses breite Spektrum irgendwie auftreten kann, wenn man sagt, ich bin ein sexuell aktiver Mensch in irgendeiner Art und Weise auch immer.
Mhm.
Und ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass manche das vielleicht auch ganz gerne umgehen würden.
Mhm.
Also sicherlich vornehmlich die unliebsamen Gefühle, die dabei entstehen. Und gleichzeitig, ist es ja, wie du auch gesagt hast, was total Basales, Triebhaftes, was zumindest in uns auch ein Stück weit angelegt ist. Also das finde ich ganz spannend. In meiner Wahrnehmung steht sich das so ein bisschen gegenüber. Also die Vielzahl an Gefühlen, die da sind, die man vielleicht auch manchmal gar nicht spüren will und trotzdem irgendwie die Wahrnehmung, hey, ich bin ein sexueller Mensch, ich habe eine Geschlechtlichkeit, ich habe eine Leiblichkeit und ich setze mich mit der auseinander und ich begegne anderen Menschen auch auf einer sexuellen Ebene und setze mich eben damit auch diesen Gefühlen aus, die dann unweigerlich irgendwie in mir hervortreten können.
Ja, ich finde das sehr klug, wie du das beschreibst, weil ich glaube auch dieses Phänomen, das ja auch manche haben, dass sie sagen, es gibt Lebensphasen, in denen hatte ich zum Beispiel nicht so gefühlvollen Sex oder ich suche gerade nicht nach Gefühlen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche gerade Sex einfach nur, um mich auszuleben oder mal auszuprobieren oder so. Und ich verstehe natürlich, was die Leute meinen, wenn sie sagen, dass das nicht so gefühlvoll ist, weil man das vielleicht eher dann so mit Beziehung und Langfristigkeit verbindet. Aber ich glaube, dahinter steckt ja wiederum ein Gefühl, also auch ein Selbstgefühl. Ein Gefühl zum Beispiel der inneren Befreiung. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe jetzt viel Sex, zum Beispiel auch unverbindlichen Sex, dann mag das der einzelne Akt, mag man vielleicht sagen, das ist jetzt nicht so gefühlvoll, wie man es vielleicht sich irgendwie mit seiner ersten großen Liebe erträumt hatte oder so. In der Realität kann aber gerade dieses Gefühl auch Sex zu haben in so einer sexpositiven Offenheit und Leichtigkeit, das ist ja selbst wiederum ein Gefühl. Ich spreche dann immer gerne so vom Selbstgefühl, also dem Gefühl zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir sowieso im Grunde nie hinter zurück. Aber ich glaube, das ist gerade bei Sexualität so ein Ort, wo wir das ganz besonders arg fühlen können.
Ja, ich verstehe, wo wir das besonders arg fühlen können. Oder eben auch ein Bereich, wo Menschen sich besonders nicht spüren wollen, vielleicht auch. Das ist ja auch, du redest jetzt in einer sehr positiven Art und Weise von Sexualität, was ich total schön finde und gut finde und was ich persönlich auch so erlebe. Und gleichzeitig denke ich immer an, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe immer in meinem Kopf irgendwie die Menschen, die sich irgendwie vielleicht auch gar nicht spüren wollen oder die eben ja die Angst haben vor Sexualität, weil das mit diesem starken Selbstgefühl einhergeht.
Total.
Und das eben auch bedeutet, sich selbst in seiner Leiblichkeit wahrzunehmen, sich selbst ja so an- und wahrzunehmen mit allem, was da ist. Also sei es mit der Gefühlsebene, vielleicht auch dem, was unbewusst noch da ist, aber eben auch natürlich mit der Leiblichkeit, die mit der viele Menschen eben auch einfach viele Probleme haben mit der eigenen Körperwahrnehmung. Und dem kann man ja nicht aus dem Weg gehen bei Sexualität.
Ich glaube auch, dass das auch die große Krux ist daran. Ich finde, du hast es auch schon irgendwie schön aufgemacht, so auch diese Diskrepanz zwischen vielleicht die Partnerin oder die Partnerinnen zu spüren, also dieses Spüren nach außen und das Spüren nach innen. Und ich glaube, das, was bei Sex natürlich in besonderem Maße passiert, ist, dass wir uns konfrontieren müssen mit unserer Nacktheit. Und zwar tun wir das aber meiner Meinung nach nie anonym, weil wir immer schon den Blick irgendwie der Gesellschaft haben. Also wir haben das total internalisiert. Das ist sicherlich auch nochmal von Gender zu Gender unterschiedlich. Aber nicht, ich würde es gar nicht so, so sagen, dass das nur ein Thema für das eine Gender oder das andere ist. Also nicht nur Frauen haben diesen Blick von außen, auch wenn der natürlich in unserer Gesellschaft verstärkt ist. Wir können da auch, wenn du magst, drüber reden. Aber ich glaube, in jedem Fall ist es so, dass wir ganz stark immer auch diese Angst, die du schreibst, ganz oft auch damit zusammenhängt, dass wir so eine Distanz auch zu uns selber aufnehmen und anfangen, uns selbst zu beobachten dabei. Mhm. Und ich glaube, für mich ist, wenn wir über Sexualität sprechen, weil du gesagt hast, ich habe ein positives Bild davon, idealerweise eben die Angst und die Scham und so sind vielleicht Rücken nach hinten in dem Sinne, dass ich bei mir selber sein kann in diesen Momenten oder bei meinem Gegenüber oder wir zusammen.
Bestenfalls beides.
Genau, aber dass weder das eine noch das andere in so eine Abstraktion gerät. Also ich weder das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt mein Gegenüber bewerten, ob die das gut macht oder der das gut macht oder ne? Und gleichzeitig ich auch nicht selber in diesem performativen Druck bin, ich muss jetzt liefern. Und ich weiß aus meiner eigenen Biografie, dass das total schwer ist, also nicht nur im Sinne von Biografie, das liegt hinter mir, sondern bis heute, selbst wenn ich rational auch über solche Sachen hinwegschauen kann, merke ich natürlich auch immer wieder beim Sex, erwische ich mich dabei, wie ich nicht präsent bin, sondern wie ich quasi darüber nachdenke, was gerade passiert, was passieren müsste und dann irgendwie in so eine, ja, auch in Ängste vielleicht gerate oder in Scham und ich glaube, das ist so ein lebenslanger Lernprozess vielleicht auch.
Mir fällt gerade ein, so, dass man in dem Sinne Sexualität oder Sex, Sexualität mit sich selbst, aber auch mit einem Gegenüber gewissermaßen auch als Achtsamkeitsübung betrachten kann.
Ja.
Weil es natürlich eben ganz viel darum geht, präsent in dem Moment zu sein, eben wie du sagst, sich nicht der Angst hinzugeben, nicht in diesen internalisierten Blick von außen auf uns selbst, nicht in das Gefühl, performen zu müssen. Aber es ist natürlich auch mega schwer, also so diesen Außenblick bewusst beiseite zu legen und dann nicht von alleine irgendwie ein Stück weit wieder reinzurutschen. Erst recht, wenn man da vielleicht auch noch entsprechende Erfahrungen gemacht hat, biografisch oder ähnlicher Art und Weise. Aber insofern ist es natürlich total die Achtsamkeitsübung, sagen, wo bin ich gerade, was spüre ich gerade, was sehe ich, was rieche ich vielleicht auch, was kann ich schmecken und wie kann ich mich so sehr in diesen Moment holen, was gleichzeitig auch eine unglaubliche Präsenz, aber auch Offenheit und eben Vulnerabilität auch ein Stück weit bedeutet. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch so die zweite Krux an der Sexualität, eben dass mit dieser Begegnung, die da entstehen kann oder die sein kann, wenn die bestenfalls eben mit sehr großer Präsenz einhergeht, wie du sagst, man kann das nicht anonym machen und man kann das auch nicht machen, ohne die eigene Verletzlichkeit zu zeigen oder ohne die eigene Verletzlichkeit auch offen zu legen, ja, zu zeigen, offen zu legen, genau. Ja, man geht ja, ich möchte nicht sagen, man geht eine Gefahr ein, aber man setzt etwas aufs Spiel. Man gibt etwas preis von sich. Und das macht natürlich auch Angst.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass dieses, was du sagst, man idealerweise sollte man präsent sein. Ich glaube, sobald man darüber nachdenkt, jetzt muss ich präsent sein,
ist man nicht mehr präsent.
So. Und das, ich glaube, was bei Sexualität irgendwie, wie man da vielleicht auch rauskommt aus dieser Spirale, ist vermutlich schon auch einfach so eine Gelassenheit des Vertrauten. Das klingt jetzt so, als würde ich jetzt propagieren, dass man einfach immer, also dass man niemals seine Sexualpartnerin wechseln sollte, überhaupt nicht, sondern es geht eher darum, mit sich selber vertraut zu sein. Also ich finde, für mich macht Sexualität auch ganz viel aus, wenn ich jetzt einfach auf mich schaue, dass ich ein Gespür dafür habe, was ich brauche und auch ein Bewusstsein dafür, dass ich am Ende für meine Lust verantwortlich bin. Also dass ich das nicht auslagere an meine Partnerin oder meinen Partner und der mir auch oder die mir nichts schuldet für meine Sexualität, sondern dass meine Sexualität erstmal da sein darf. Die äußert sich in verschiedenen Formen. Das ist ganz körperlich, in körperlicher Erregung, in körperlichen Empfindungen. Aber es ist natürlich auch auf so einer emotionalen Ebene so ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit, Vertrauen. Und ich glaube, wenn man da mit sich einfach, glaube ich, in so einer ruhigen Entspannung ist und sagt, es muss jetzt nichts passieren, es kann jetzt was passieren. Ich glaube, dann kann es gelingen, dass man eine Präsenz hat, die eben ausschaltet, diese ganzen Ängste, von denen wir jetzt gesprochen haben, oder Scham etc. Und ich glaube, das ist was man auch irgendwie lernen kann. Was man auf jeden Fall lernen kann, ist Kommunikation. So, was würdest du sagen, wie kommuniziert man gut beim Sex?
Ja, ich glaube, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass ich mir erstmal bewusst mache, woran habe ich Freude? Und das setzt ein gewisses, da sind wir dann ganz explizit, finde ich, bei mentaler oder psychischer Gesundheit, das Wohlbefinden mit sich selbst, beziehungsweise mit dem eigenen Körper und das Wissen darum, was mir Lust bereitet. Also dass ich es mir zugestehe, Lust zu empfinden erstmal. So mein Körper ist ein Körper, der Lust empfinden kann. Ich habe irgendwo in einem Buch gelesen, so von einer Frau, die geschrieben hat, so, ich habe eine Klitoris. Damit kann man nicht so viel anderes machen. Also genau, und sich damit irgendwie erstmal auseinanderzusetzen. Weil erst, wenn ich weiß, was mir Freude macht, welche Berührungen ich schön finde, was ich für eine Stimmung gern habe, wie ich berührt werden möchte, wie ich mit meinem Partner beim Sex kommunizieren möchte oder auch nicht, wie das Setting aussehen soll. Erst wenn ich darüber ein Bewusstsein habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich das ja auch erst kommunizieren. Und sonst ist, finde ich, gerade beim Sex immer sehr, sehr heikel, einfach so dieser Moment, wo man denkt, das Gegenüber will doch bestimmt dieses oder jenes oder hat jene bestimmte Erwartungshaltung. Ja. Gefühlt von meiner Erfahrung ist das in 90% der Fälle falsch. Und in den Prozent, in denen das richtig, 10%, in denen das richtig ist, ist es meistens auch kein guter Sex. So, wo ich einfach irgendwas mache, weil ich denke, mein Gegenüber hat gerade eine bestimmte Erwartungshaltung und die erfülle ich jetzt mal. Ja. So, also du hast ja gefragt, was gute Kommunikation ist. Ich finde, die Grundlage dafür ist das Wohlbefinden mit sich selbst, mit dem, was einem Lust bereitet und woran man Freude hat. Und im nächsten Schritt dann miteinander zu lernen, das kommunizieren zu können. Und das ist eine super heikle Sache. Also ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen. Da setze ich natürlich auch ganz viel aufs Spiel, weil das können super subjektive, persönliche Dinge sein. Sei es Kinks oder Vorlieben oder bestimmte Arten und Weisen berührt zu werden. Ey, wir haben, was weiß ich, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt und bei jedem Menschen ist das bestimmt ein bisschen anders. Und wenn ich das mit jemandem teile, dann mute ich meine Besonderheit oder meine, meine Einzigartigkeit auch einem anderen Menschen zu.
Ja.
Und das tue ich in dem Vertrauen darauf, in der Hoffnung darauf, dass mein Gegenüber das wertschätzen kann und annehmen kann und ich dafür nicht verurteilt werde. So. Also, dass ich quasi das kommuniziere in der Hoffnung, trotzdem geliebt zu sein von meinem Gegenüber. Nicht zwingend geliebt, aber in dem Moment trotzdem angenommen zu sein mit meiner Lust, mit dem, was mir Freude bereitet, mit meinen Besonderheiten und mit meinen Gedanken zu meiner Sexualität.
Ja, nur du sagst nicht geliebt. Ich glaube, ich würde es schon noch mal stark machen. Das soll jetzt nicht so idealisiert klingen, wie es jetzt wahrscheinlich klingt, aber Sex hat, glaube ich, immer noch mal mehr zu tun mit Liebe und Gefühlen, auch in Situationen, wo wir eben, also sei es zum Beispiel in einem Swinger-Setting oder auf einer Party, die eher so auf Promiskuität ausgelegt ist. Das Liebevolle daran ist ja erstmal, wie du gesagt hast, dass ich weiß, mein Gegenüber nimmt mich an und nimmt mich vor allem auch ohne meine ganzen Schutzhüllen aus Stoff und Würde an. Also beim Sex ist man ja meistens auch nackt.
Aber ich gebe ja nicht meine Würde auf.
Nein, aber das sind ja Sachen, die eigentlich dafür da sind, uns zu schützen. Also sowas wie Kleidung und unser Status in der Gesellschaft. Beim Sex ist es ja in gewisser Weise mehr nivelliert, als das sonst der Fall ist. Und ich muss eben darauf vertrauen, dass mein Gegenüber mich auch annimmt. Und wie du sagst, es ist ein Risiko. Ich kann immer erfahren, dass mein Gegenüber mich nicht so nimmt, wie ich bin. Dass mein Gegenüber sagt, naja, du gefällst mir doch nicht so gut, wie ich dachte oder so. Und ich glaube, das sind ganz schlimme Erfahrungen für Menschen, die sowas erleben.
Ich wollte gerade einen blöden Scherz machen. Darf ich jetzt ganz kurz so, zieh dich mal lieber wieder an. So.
Ja, also das ist, ich glaube, das ist schon passiert.
Ja, safe ist das passiert und das ist ganz, ganz böse.
Ja. Und warum ist es böse? Weil da, glaube ich, einfach eine ganz grundlegende Regel auch von Sexualität verletzt wird. Nämlich, dass man, wie du sagst, die Würde des anderen wahrt. Und das heißt auch zu sagen, im Moment gerade fühle ich zum Beispiel nicht, also ne, kann ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Das Beispiel, du sagst, zieh dich wieder an. Wie kommuniziere ich das gut? In meinem Kopf hat es jetzt ein Mann zu einer Frau gesagt, warum auch immer. Aber nehmen wir das Beispiel, ja? Was kommuniziere ich denn dann richtigerweise? Als Mann kann ich sagen, naja, hey, ich bin gerade nicht so erregt, aber ich finde es total schön, dass du dich mir zeigst. Hast du Lust, dass wir zum Beispiel kuscheln? Ich habe gerade nicht so sexuell, ich merke, ich bin gerade nicht so in der Stimmung für penetrativen Sex, aber offensichtlich ist man zu dem Punkt gekommen, dass man sich voneinander ausgezogen hat. Das heißt, da ist davor irgendwas passiert.
Irgendwas ist passiert.
Und ich glaube, das ist für mich ganz zentral in jeder Sexualität, sei sie einfach eher unregelmäßig, aber auch in einer Beziehung. Also auch in einer Beziehung, in einer langjährigen, ist es ganz wichtig zu sagen, du, ich muss gerade bei meiner Lust, merke ich gerade, ich bin gerade nicht in einem Modus körperlicher Begegnung, also sexuell intimer Begegnung. Aber das ist nicht
eine Abweisung gegen dich oder ein Absprechen meiner Liebe. Und das ist total komplex. Ich muss mir da selber an die Nase fassen. Ich erlebe auch manchmal eine sexuelle Zurückweisung als eine, die ich dann auf mich beziehe oder das Gefühl habe, oh, vielleicht mag die Person mich doch nicht so gern, wie ich dachte. Und dann aber auch mit sich ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das ist jetzt deine eigene, da sind wir da bei den Zweifeln und meine Scham, vielleicht schäme ich mich dafür, für meine Lust etc. Und ich glaube, das zu lernen, das ist eine Kommunikation, die man lernen kann und die man auch lernen sollte, egal in welcher Weise man Sexualität lebt.
Ja, finde ich voll gut, dass du das Beispiel jetzt nochmal so aufgemacht hast. Mal so dieser Aspekt, so ehrlich mit sich selbst zu sein, auch ehrlich mit, also nicht nur sich wohlzufühlen mit dem, was man sich wünscht, worauf man Lust hat, was einem Freude bereitet, sondern auch ehrlich mit einem Gegenüber. Es gibt eben auch manchmal in Langzeitbeziehungen die Phasen, wo ich sage, wie du sagst, hey, ich liebe diesen Menschen total, aber ich merke, ich bin gerade irgendwie nicht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und wenn ich mit meinem Gegenüber intim werde, dann schäme ich mich. Oder ich merke, ich habe Angstgefühle, ich fühle mich vielleicht nicht angenommen. Und es geht dann gar nicht darum, dass mein Gegenüber mir das nicht geben kann. Weil das sind so Dinge, manchmal kann einem das Gegenüber noch tausendmal sagen, hey, ich finde dich mega heiß. Wenn ich mich nicht wohl mit mir fühle oder mit meinem Körper oder gerade auch Dinge in mir vorgehen, die mich stressen, dann kann mir das mein Gegenüber noch 10-mal sagen. Und ich denke mir so, ja, schön, dass du das so empfindest, aber ich kann das gerade nicht spüren und deswegen fällt mir gerade Nähe zu dir schwer. Ja.
Und gerade, ne, wie du sagst, bei mentaler Gesundheit, also Menschen, die zum Beispiel in der Depression stecken oder gar irgendwie eine Körperdysmorphie oder sowas entwickeln, für die ist es natürlich ganz akut so, dass sie in diesem Moment vielleicht nicht dazu in der Lage sind, das zu geben, was sie vielleicht auch gerne irgendwie aus ihrem Herzen vielleicht geben würden, aber einfach in dem Moment nicht können. Und dann ist es auch wieder die Frage, also bei der Kommunikation, das haben wir jetzt ja schon öfter gesagt, sich immer auch bewusst zu machen, woran bin ich gerade interessiert? Also wenn ich jetzt mit einer Person zum Beispiel intim sein möchte und oder ich mache jetzt zum Beispiel ein Kompliment, was du jetzt gesagt hast, ne? Ich finde dich so heiß. Warum mache ich das? Mache ich das aus einem tiefen inneren Bedürfnis, mich mitzuteilen? Mache ich das aber eher vielleicht auch, weil ich möchte, dass sie sagt, ja, ich finde dich auch sehr heiß? Oder möchte ich kommunizieren, das ist ein Cue, so hey, lass mal ins Bett gehen zusammen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, auch das zu kommunizieren und sich dann auch zu fragen, was möchte ich damit eigentlich sagen? Warum brauche ich eigentlich gerade auch eine positive Rückmeldung? Und ich finde, dann ist es auch liebevoll zu merken, die andere Person kann das gerade nicht, aber dass sie ihre eigenen Grenzen achtet, ist auch ein Liebesbeweis. Das ist etwas, was ich ganz stark in der Sex-Positive-Szene gelernt habe. Also in der Szene, die gesagt hat, Sexualität gehört zu uns Menschen und ist ganz wichtig. Und sie muss aber immer im Bereich von Consent und auch mit sich selbst irgendwie so gut es geht im Klaren kommuniziert und gelebt werden. Und das irgendwie zu würdigen, dass jemand sagt, hey, ich muss gerade meine Grenzen achten und für mich fühlt es sich gerade nicht gut an, dir noch näher zu kommen, ist ein riesiges Geschenk. Dieses Nein, würde ich sagen, ist ein Geschenk, weil es beide schützt. Es schützt beide davor, Grenzen zu übertreten, die ja, wenn es in Liebe geschieht, niemals überschritten werden wollen. Und ich glaube, das ist immer, deswegen ist es nicht nur für die Kommunikation und für die Beziehung gut, irgendwie klar zu kommunizieren, sondern auch für sich selbst. Und auch ein Nein kann irgendwie, finde ich, ein Liebesgeschenk sein, wenn es irgendwie aufrichtig ausgesprochen und angenommen werden kann.
Aber manchmal fühlt sich das ja für die Person, die das sagt, ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast, aber auch für die Person total scheiße an, dieses Nein zu äußern.
Absolut. Also da kann ich nur ja sagen. Natürlich, das fühlt sich scheiße an, weil man ja, aber in dem Moment ist man, würde ich jetzt schätzen, kannst du mich gerne kurieren, bist du ja in dem Moment schon wieder beim anderen, weil du dich in seine Perspektive reinversetzt und sagst, was will er denn jetzt bestimmt? Wahrscheinlich möchte er jetzt, dass wir intim sind. Aber, also das ist jetzt vielleicht auch wieder pathetisch, wenn diese Person, er, sie, wie auch immer, dich wirklich liebt, dann möchte sie ja nicht, dass du ja sagst, sondern sie möchte, dass du das sagst, was dir gerade entspricht. Mhm. Und das meinte ich mit, dann ist ein Nein auch ein Geschenk. Wenn ich nämlich, also ich habe das Gefühl, wenn ich weiß, dass meine Partnerin oder mein Partner Nein sagen können, wie viel mehr wert ist dann auch ihr Ja? Mhm. Weil ich dann weiß, wenn sie Nein sagen wollte, würde sie es tun. Wenn sie jetzt Ja sagt, dann will sie es wirklich, weil sie hat schon mal zu mir Nein gesagt. Deswegen freue ich mich, wenn ich in einer Beziehung so eng bin, dass ich weiß, wir können auch immer Nein sagen. Was wir tun, muss nicht passieren, sondern es passiert immer nur dann, wenn wir es beide auch wirklich wollen.
Würdest du sagen, guter Sex geht nur mit guter Kommunikation? Also jetzt mal mit diesem platten Wort guter Sex.
Ja, genau, ich wollte jetzt
Also
es ist auf jeden Fall eine Verbindung.
Guter Sex, ich mache hier gerade so Anführungszeichen. Ja.
Ich glaube schon, dass... Also die Frage ist, müssen wir es quasi in so einem Ausschlusskriterium machen? Dann müssen wir sagen, es geht nur guter Sex mit guter Kommunikation. Ich würde sagen, gute Kommunikation befördert halt guten Sex extrem. Wenn ich gut kommuniziere, kann der Sex, in Anführungszeichen, jetzt mache ich das auch mal, auch nicht so gut sein. Also in dem Sinn, dass ich merke, also ich hatte schon Sex, da war es so, da habe ich gemerkt, wir sind auch nicht kompatibel. Wir haben nicht das gleiche Tempo, nicht die gleichen Bedürfnisse. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber gelacht und haben dann gesagt, ja, nee, mit uns beiden, das wird einfach nichts. Aber wir hatten einfach Spaß dabei, es war lustig, weil wir offen darüber kommuniziert hatten. War das jetzt guter Sex? In dem Sinne, dass wir beide 5 Orgasmen hatten, nicht. Aber es war ein guter Sex, weil er sich gut angefühlt hat, weil wir gemerkt haben, wir haben aus der Beziehung, die wir beide haben, aus dieser Begegnung einfach das Maximum rausgeholt. Wir haben gemerkt, mehr ist in der Richtung nicht zu holen, aber das hat einfach funktioniert. Und wir finden andere tolle Wege, miteinander in Verbindung zu sein.
Ich finde es schön, dass du das gerade sagst, weil ich auch, so mein Erleben ist auch immer, die Erinnerung an so schöne sexuelle Begegnungen, die ich hatte in meinem Leben bisher, da sind auch immer so ganz vorne mit dabei, die, wo ich viel gelacht habe. Mhm. So. Also ich empfinde immer das Lachen können beim Sex als unglaublich, da werde ich unglaublich dankbar dafür, weil das eben dafür steht, dass man irgendwie, dass ich gelöst sein kann. Und wenn ich merke, ich bin gelöst, fühle ich mich wohl in meinem Körper, fühle ich mich wohl mit meinem Gegenüber, habe ich auch das Gefühl, dass mein Sex ist was Körperliches, dass jedwede Form von Körperlichkeit in dem Moment auch okay ist und man darüber lachen kann oder damit irgendwie einfach miteinander umgehen kann. Und so, ja, ich finde, Lachen beim Sex ist was unglaublich Schönes.
Ich finde es wunderschön, dass du das so sagst, weil damit ja auch so dieses guter Sex ist gleich Orgasmus total in Frage gestellt wird. Ne? Also ja, das Lachen ist ja auch ein Orgasmus in gewisser Weise. Es ist halt eine andere Art von Orgasmus. Und das heißt auch nicht, dass jeder guter Sex entweder Orgasmus oder Lachen braucht. Aber was du gesagt hast, finde ich total schön mit dieser Dankbarkeit. Also ich glaube, Sex hat ganz viele Facetten. Eine Facette ist natürlich, oder kann es sein, zu sagen, ne, ich habe in mir, ich spüre irgendwie hier zwischen meinen Schenkeln eine Wärme, ein Gefühl, so, das lebe ich jetzt aus und nach fühle ich mich besser. Das ist ein Aspekt von Sex. Aber ein Aspekt von Sex ist eben zum Beispiel auch so diese, was du sagst, diese Dankbarkeit, ich sein zu dürfen. Und ich habe ganz oft beim Sex, bei gutem Sex, ganz egal, ob ich einen Orgasmus hatte oder nicht, das Gefühl, ich bin dankbar, dass ich gerade an diesem Ort bin. Mhm. Unabhängig, was passiert ist oder was passiert, sondern ich merke einfach, es fühlt sich gerade einfach richtig an. Ich habe gerade auch, mein Kopf ist aus. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Das so Thema mentale Gesundheit, dass man im Kopf in irgendwelchen Spiralen ist. Bei gutem Sex bin ich einfach hier. Das muss dann nicht geil sein oder so, aber ich bin einfach hier und dankbar und es ist schön und ich freue mich über die Begegnung einfach. Das ist das, was vielleicht viel tiefer liegt noch als dieses lustvolle, orgasmische ist.
Finde ich ganz schön, dass du das nochmal sagst. Ich habe ja auch eine Phase gehabt, in der ich in der Depression war und ich glaube, ich hatte zu der Zeit sehr wenig Sex oder es hat da habe ich sehr lange gedauert, bis ich wieder das Gefühl hatte, ich kann wieder irgendwie Lust empfinden und ich habe auch Lust an einem Gegenüber. Also ich glaube, es hat irgendwie auch, ich war dann sehr eher lustvoll bei mir, so, und war dann eher so, okay, was bereitet mir jetzt Lust, was sind meine Bedürfnisse? Und es hat lange gedauert, bis ich erst wieder bei meinem Gegenüber sein konnte und sozusagen auch in einer sexuellen Begegnung mit einem anderen Menschen sein konnte. Und aber eben auch da die Erfahrung ganz häufig, dass ich gemerkt habe, ich bin gerade in meinem Kopf. Ich bin gerade irgendwie bei meinen Ängsten, bei dem, was mich beschäftigt, bei ganz vielen anderen Sachen, nur nicht gerade bei dem Menschen, mit dem ich hier eigentlich gerade sein sollte. Ja. Und habe mir aber auch angewöhnt in der Zeit, sicherlich nicht zum Anfang, aber seitdem versuche ich das sehr, sehr transparent zu machen. Es gelingt mir auch nicht immer, aber ich bin eigentlich ganz gut, glaube ich, dabei, das auch zu kommunizieren. Also zu sagen, auch Coitus Interruptus sozusagen, gegebenenfalls zu sagen, so, hey, ich bin gerade irgendwie in meinem Kopf. Ja. Das heißt nicht, dass der Sex dann aufhört oder zu Ende sein muss, sondern das heißt einfach, hey, ich bin gerade nicht ganz da. Vielleicht finden wir eine Form, wo ich besser da sein kann. Vielleicht müssen wir irgendwas verändern. Vielleicht müssen wir über irgendwas reden, was noch irgendwie im Hintergrund in meinem Kopf rumwabert und was mich daran hindert, irgendwie präsent zu sein. Gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Faktoren.
Ja.
Und da sich auch das zuzugestehen und sich das auch zu trauen, sich zuzumuten, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich mute mich mit meiner Verletzlichkeit im Sex jemanden zu, aber ich kann mich auch eben mit dem, was mich sonst beschäftigt, beim Sex jemanden zumuten, wenn ich sage, ich versuche ehrlich zu sein und ich kann dir auch sagen, hey, ich bin gerade in meinem Kopf, mich beschäftigen gerade die und die Dinge, das hindert mich daran gerade irgendwie, ganz bei dir zu sein oder auch ganz bei mir zu sein.
Ja. Ich finde, damit sprichst du noch einen Punkt, an den ich auch noch ganz zentral finde und der ein bisschen auch damit zusammenhängt, was wir am Anfang schon sagten, so mit gesellschaftlichen Erwartungen und vielleicht auch so, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Gender-Ding, die Frage, warum haben wir eigentlich Sex? Und ich glaube zum Beispiel, dass bei ganz vielen Männern, ja, da kannst du jetzt die Achseln zücken. Ich glaube, vor allem, das ist vor allem ein Ding für Männer, dass viele Männer Sexualität mit Nähe gleichsetzen, beziehungsweise ihr Bedürfnis
nach... Das ist ja Quatsch.
Ja, aber ihr Bedürfnis nach Nähe durch Sexualität versuchen zu stillen. Und dann damit eine Abweisung oder eine Zurückweisung auf der sexuellen, auch vielleicht nur penetrativen Ebene missinterpretiert wird, als eine emotional, also auf der Emotionsebene oder auf dieser Ebene nach Nähe. Das heißt, man hat vielleicht ursprünglich, also Mann mit Doppel-N in dem Fall, hat ursprünglich Nähe gesucht, Verbundenheit, gesehen werden.
Ganz kurz nur, behalte dein Wort, wir sind jetzt hier gerade sehr, sehr bei den binären, bei binären Geschlechtsmodellen, nur so bei binären Gender-Identitäten, nur um es einmal klar zu sagen, damit sich niemand irgendwie komisch angesprochen fühlt, aber...
Genau, also natürlich ist es für Menschen, die jetzt nicht binär sind, die sind mit ihren ganz eigenen Herausforderungen an ihre Sexualität herausgefordert.
Genau, von daher nur einmal kurz quasi einmal das angesprochen. Wir sind uns dessen, glaube ich, sehr bewusst und ja, wieder zu dir zurück.
Ja, also genau, da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen, weil ich selbst keine Transperson bin. Aber es ist natürlich ein wichtiger Hinweis, wo ich natürlich mehr Erfahrung habe, ist natürlich einfach Cis-Männer. Und bei denen ist das halt sehr verbreitet, dieses Phänomen, dass wir, wie ich versucht habe zu erklären, dass eigentlich Nähe gesucht wird und das Ganze über Sexualität ausgedrückt wird. Das hat aber nicht, ist es natürlich nicht nur ein Gender-Ding. Es machen Frauen auch, es machen nicht-binäre Personen so. Aber es ist besonders in der Sozialisation von Männern ein Thema, weil Männer ja oft in einem klassischen Rollenbild ihre Gefühle auf andere Weise eigentlich nicht wirklich ausdrücken dürfen. Oder zumindest es ihnen schwerer fällt, eine Sprache zu finden, weil Männer nicht mit anderen Männern über ihre Gefühle reden. Also ich meine, da fängt es halt schon an. Und dann auch keine Strategien entwickeln, ihr Bedürfnis nach Nähe irgendwie Ausdruck zu verleihen, jenseits des Protokolls, das sie halt gelernt haben. Naja, wenn ich jemandem nah sein will, muss ich halt mit der Person schlafen. Und ich glaube, das weicht auf und das bricht auf. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das zu benennen, dass die Frage, was versuche ich eigentlich gerade, auch ganz konkret beim Sex wichtig sein kann. Und das, ne, jetzt können gerne auch von Männern, Frauen wegkommen. Eine Person, die sagt, ich habe zum Beispiel gerade ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl und ich brauche jetzt gerade Sex dafür, weil ich von jemandem gesehen werden möchte, dann ist es natürlich nachvollziehbar und ein möglicher Weg. Aber das dahinterliegende Gefühl, und es mag sogar auch ein valider Weg sein, würde ich gar nicht bestreiten, lässt sich aber sicherlich auch nochmal auf andere Möglichkeiten und auf anderen Wegen vielleicht nachhaltiger irgendwie befriedigen.
Und das ist dann so, wie du es vorhin gesagt hast, das ist dann natürlich in Ordnung sozusagen, wenn die sexuelle Begegnung immer auf Consent beruht, also auf Konsens, dass beide das wollen natürlich, dass beide ja gesagt haben, wir wollen uns jetzt nah sein. Und vielleicht bestenfalls auch über die Gründe miteinander kommuniziert wurde. Also wenn da eine von beiden Personen gerade so davor ist, dass sie sagt, hey, ich spüre gerade eine Attraktion von dir, ich fühle mich sexuell zu dir hingezogen, ich würde gerne mit dir intim werden. Es ist aber bei mir gerade so, dass ich sexuelle Begegnungen eben auf dieser Ebene nur habe, weil bei mir die Situation gerade so und so und so ist. Mhm. Aber auch das erfordert ja ein höchstes Maß an Kommunikationsfähigkeit, auch der eigenen Gefühle
und auch der Introspektion,
der eigenen Beweggründe. Ja, total, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich kann die sexuellen Begegnungen, die ich auf so einer guten Kommunikationsebene hatte, eigentlich an einer Hand abzählen, glaube ich. Vielleicht an zwei. Nein, ich möchte da auch niemanden auf den Schlips treten. Vielleicht an zwei Händen. Aber das ist ja, ich hoffe, dass sich das verändert, aber ich kann es nicht einschätzen und ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht der Regelfall.
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, es liegt eben auch daran.
Schade eigentlich.
Ja, es ist.
Ja.
Ich glaube, es ist mehr als schade. Ich glaube, viele unserer gesellschaftlichen Probleme sind irgendwie darin verstrickt. Zumindest in dieses Thema, was ich vorhin angedeutet habe, dass Männer nicht mit Männern über ihre Gefühle sprechen. Und auch zum Beispiel emotionale Arbeit an Frauen auslagern. Also machen wir uns nichts vor. Das ist die Regel, dass Männer immer noch emotionale Arbeit an Frauen auslagern. An ihre Frauen oder an Frauen in ihrem Leben. Und das ist ein riesiges Problem. Also es ist ein Problem, dass Männer nicht mit Männern über ihre Gefühle reden. Und so, das ist, darunter leiden Männer und Frauen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Also das ist, glaube ich, so ein Metathema, das da irgendwie mit verstrickt ist. Und ich glaube, dass eben bei Sexualität es wichtig ist, das irgendwie zu benennen und darüber zu sprechen und eben nicht in so einer Einseitigkeit des Performativen. Also oft geht es ja bei gutem Sex dann schon auch um so Fragen, ja und hatte sie einen Orgasmus, hatte sie 2, 3, 4 und dann wird das so quantifiziert. Und die Qualität des Sexes daran bemessen, wie stark zum Beispiel diese Lustebene befriedigt wurde. Während ich sagen würde, ich hatte Sex, da haben wir uns intim überhaupt nicht berührt. Und der war unfassbar schön, fast spirituell irgendwo, weil wir uns auf einer Ebene nahe gekommen sind, die auf keiner anderen Ebene möglich gewesen wäre. Aber haben in dem Moment vielleicht auch gar, das hört sich absurd an, aber vielleicht war Lust gar nicht das vordergründige Thema.
Ja, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, dass für dich das sexuelle Leben auch ja was Spirituelles haben kann. Mhm. Wo denkst du, sind da die Punkte, wo sich das vermischen kann, beziehungsweise was hat für dich Sexualität auch mit Spiritualität zu tun? Worum geht es dir bei beidem, wenn du das miteinander in Verbindung bringst?
Ja. Spiritualität ist ja auch so ein Containerbegriff. Man kann da ganz viel drunter verstehen. Für mich ist das, was ich als spirituell empfinde oder wann ich mein Leben als spirituell empfinde, ist, wenn ich dem Leben sehr nahe komme. Das ist jetzt auch wieder eine Floskel. Ja? Aber wenn ich das Gefühl habe, ich spüre mich so, ich fühle mich lebendig. Und zwar auf so einer ganz tiefen Ebene. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich einfach nur noch spüre. Nicht mehr denke, sondern einfach merke, ich gehe so völlig auf in irgendwas. Das kann man dann irgendwie Flow nennen oder wie auch immer, aber es geht vor allem einfach um so dieses, ich höre auf, über Sachen nachzudenken, sondern ich spüre mich einfach nur noch selber. Für mich sind spirituelle Momente eben welche, die mich mit dem Leben in Berührung bringen auf eine ganz tiefe Art und Weise. Also das kann natürlich sein, irgendwie in großer Trauer, bei großen Schmerzen. Es kann aber auch sein in Momenten, wo sich einfach alles richtig anfühlt, wo alle Fragen verloren sind. Also die Frage, warum tue ich irgendwas, ist in Momenten, in spirituellen Momenten hinfällig. Für mich sind das Momente, wo ich einfach, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist alles gut, es ist alles so, wie es sein sollte. Und warum ist es spirituell? Ich habe, glaube ich, so eine Schöpfungsspiritualität, also so eine Spiritualität, die sagt, alles Leben ist irgendwie miteinander verbunden, steht in einer Beziehung, ist irgendwie auch auseinander geworden, nimmt Einfluss aufeinander. Und das sehen wir im Alltag ganz wenig. Im Alltag sind wir in unserem Kopf und denken rational über Dinge nach. Aber ab und zu gibt es Momente, wo wir einfach so merken, boah, dieses Leben erschlägt mich mit seiner Schönheit irgendwo auch. Manche Leute haben das, wenn sie am Grand Canyon stehen oder auf dem offenen Meer. Das kann man in der Natur spüren. Und da ist für mich so die Brücke zur Sexualität. Weil für mich ganz persönlich ist diese Nähe zum Leben, habe ich, glaube ich, nirgendwo näher eigentlich als beim Sex. Also nach so einem tiefen, emotionalen, spirituellen Sex. Dann merke ich manchmal, wie ich so in mich zusammenfalle in einem positiven Sinne und merke, alles ist gut, alles ist richtig, alles hat seinen Platz in dieser Welt. Und das sind Momente, ja, da strahlt mir das Leben entgegen und ich strahle selber. Und das sind spirituelle Momente für mich.
Finde ich schön, wie du das beschreibst. Zwei Dinge, die mir dazu in den Sinn kommen. Ich glaube, das wurde in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig erforscht, auch im psychologischen Bereich. Ich glaube, der englische Begriff dafür ist awe. Ich glaube, die deutsche Übersetzung wäre sowas wie Ehrfurcht, ja. Was natürlich jetzt nicht das schönste Wort dafür ist.
Aber es ist ein religiöses Vokabel, ne?
Eben, was ein religiöses Vokabel ist und eben genau ja das bezeichnet. Diese Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor dem Leben, für mich ist das immer das Erleben, wenn ich merke, dass etwas größer ist als ich. Ich fühle mich sehr verbunden, aber ich merke auch, dass ich einer Welt ausgesetzt bin, einer Schöpfung, einer Präsenz Gottes vielleicht auch ausgesetzt bin, die ich ganz klar als größer als mein Leben und auch größer als mein Erleben empfinde. Das ist der eine Gedanke, den ich noch dazu hatte, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und dass diese Ehrfurcht zum Beispiel auch ganz viel mit unserem Wohlbefinden macht. Also, dass wir in den Momenten wird, glaube ich, ganz, ganz stark unser Parasympathikus aktiviert. Also das Nervensystem wird beruhigt, die Herzfrequenz geht runter, wir beruhigen uns. Und das sind so Dinge, die dann auch passieren, wenn wir dieses Gefühl in uns spüren, diese Ehrfurcht, diesen Awe, dieses Awe-Gefühl. Und der zweite Gedanke, den ich noch hatte zu dem, was du gesagt hast, ich bin ja eine kleine Alttestamentlerin in meinem Herzen. Und ich kann da, glaube ich, meine Theologie immer ganz gut anknüpfen, wenn Menschen sowas erzählen, weil natürlich auch das Alte Testament eben auch voll von Schöpfungsgedanken dieser Art ist, sei es Schöpfungspsalm oder ähnliches, aber eben auch zum Beispiel der Prediger Salomo oder auch Kohelet mit dem Zeitgedicht und den Gedanken eben, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Also dass es für die Dinge eine richtige Stunde gibt und eine richtige Zeit gibt und dass wir auch darauf vertrauen können, dass die Dinge zu der richtigen Zeit passieren und dass wir quasi in dem Moment das, was wir tun, mit dem, wo wir sind, mit unseren Gefühlen, mit uns oder auch mit unserem Gegenüber in der sexuellen Begegnung, dass das richtig sein wird. So ein ganz tiefes Gottvertrauen darauf, dass das die richtige Zeit dafür sein wird. Und ich finde, das ist auch so eine schöne gedankliche Grundlage dafür, um sowas überhaupt empfinden zu können. Also zum einen sich mit sich selbst wohlzufühlen, bei sich sein zu können, aber eben dann auch ja, ein Urvertrauen, ein Gottvertrauen darauf, dass es richtig sein wird. Ich kann es, glaube ich, gerade nicht besser beschreiben als das.
Ich fand die Worte schon sehr, sehr treffend und sie haben auf jeden Fall was bei mir ausgelöst.
Ja.
Ich würde diesen Bogen, glaube ich, auch aufnehmen und noch ein bisschen weiter schwingen, nochmal zurück zu der Begegnung, so von Antlitz zu Antlitz, heißt es ja irgendwie auch so in der jüngeren Philosophiegeschichte. Dieser Gedanke der Ehrfurcht finde ich total schön. Also was du gerade gesagt hast, auch was natürlich mit unserem Nervensystem macht, kann man natürlich sagen, ja gut, das machen andere Dinge auch. Ne? Dazu müsste ich keinen Sex haben. Das Besondere an Sex für mich ist dann nochmal auf so einer existenziellen Ebene. Also dieser Moment, den man eben nicht haben muss, der nicht beim Sex automatisch dabei ist, sondern den man hat, wenn man vielleicht so spirituell aufeinander trifft, ist für mich dieser Moment, wenn ich auch beim Sex vielleicht meinem Gegenüber in die Augen schaue. Ich bin in dem Moment dieser Person ja auch näher, als ich überhaupt sonst irgendwie kommen könnte. Und dann trifft mich manchmal so eine Ehrfurcht, weil da ganz viel zusammenkommt. Es kommt zum einen zusammen, dass diese Person, die gerade auf, neben, unter mir liegt, die ist ihren Lebensweg gegangen zu diesem Punkt hin. Also ihr ganzes Leben hat irgendwie auch dahin geführt, dass wir uns jetzt so nah begegnen. Und diese Begegnung ist auch in gewisser Weise für immer versiegelt in der Zeit. Und deswegen bin ich auch immer so skeptisch, wenn Leute sagen, es gibt so unbedeutenden Sex oder so. Ich glaube, man kann das so wahrnehmen. Aber ich glaube, jeder, auch ein One-Night-Stand, kann total bedeutsam sein, wenn man ihn mit diesem Bewusstsein erlebt und seinem Gegenüber anschaut und sich bewusst wird, ja, wir sind Teil des Lebens des anderen. Und das ist diese Ehrfurcht und die Würde, die ich vorhin meinte, die beim Sex so wichtig ist, zu merken, ja, diese Person ist jetzt mit mir an diesem Ort und mit niemand anderem und nur wir beide sind gerade hier. Man kann natürlich auch zu mehr noch Sex haben, aber das kann dann genauso funktionieren, meiner Meinung nach. Es ist in jedem Fall ein Bewusstsein, die Person, mit der ich hier gerade zusammen bin, die hat mit mir diesen Weg hierher gefunden.
Die Begegnung ist nicht willkürlich oder irrelevant oder hat keinen Impact auf das Leben des jeweils anderen. Ja. Es ist nicht egal.
Genau, das finde ich eine schöne Bezeichnung. Sex ist nicht egal.
Sex ist nicht egal.
Ja.
Finde ich ein gutes Schlusswort eigentlich, muss ich sagen.
Ja, gute, so in a nutshell, was wir gesagt haben. Sex ist nicht egal.
Also die Folge ist natürlich noch, also wir haben natürlich noch viel mehr gesagt, aber ist okay. Ja?
Nee, ich habe dir nur beigepflichtet, dass es ein gutes Schlusswort ist.
Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Jonas?
Ich fand es sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Es hat sehr viel in mir aufgemacht, habe ich gemerkt. Und ich glaube, ich habe über manche Sachen nochmal anders nachgedacht durch dich. Nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch generell. Und ich bin gerade einfach sehr dankbar dafür. Wir haben das gerade von Sex gesagt, aber diese Begegnung trifft natürlich auch auf jede andere zu, auf jedes Gespräch potenziell. Und das war eine Begegnung und ein Gespräch, wo ich sagen würde, das war nicht egal.
Finde ich sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich bin auch sehr dankbar gerade und sehr erfüllt. Meine Energiekurve wird heute einfach nicht mehr in den Himmel schreien, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher und ich bin gerade sehr erfüllt von unserem Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du mit mir dieses sehr persönliche, aber auch super wichtige Thema besprochen hast.
Danke, meine liebe Jana.
Danke.